Ich muss erstmal, Moment, der Folge einen Namen geben, damit ich es auch richtig speichere. Jo.
Hans-Georg.
Ach, und ich habe es Bug 351 genannt. Lusche. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brüllaffen-Couch. Folge 351, ganz traditionell mit Spritti.
Guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Aber aktuell wäre es guten Abend. Guten Abend auch Apfelkern, hallo.
Hallo, und wenn ihr es mitten in der Nacht hört, betrunken auf der Heimfahrt, rave on. Man weiß ja nie, wann der Podcast zuschlägt. Gerne auch beim Putzen am Wochenende, ne? So ein guter Podcast auf die Ohren, während man die Dusche schrubbt. Was noch? Beim Garten umstechen, natürlich in der Küche oder beim Rasieren, beim Menstruationstassen wechseln, alles, was ihr wollt. Ja, wir sind jetzt im März, 14. März, und sind völlig begeistert, weil wir haben Feedback bekommen.
Und ihr dachtet schon, ich sag was mit Corona, ha?
Später. Erstmal die positiven Dinge des Lebens.
Ja.
Und zwar von RBR Rofel. Hast du einen Namen dazu gefunden?
Rofel?
Rofel?
Ich finde, Rofel ist ein sehr schöner Name.
Rofel. Und der hat gesagt, wow, 350, alle Achtung. Weiß nicht genau, seit wann ich bei euch dabei bin. Ihr seid doch schon ziemlich am Anfang in meinen Feed gepurzelt und seid da auch in meinem Kopf. Viele Stunden habt ihr mich unterhalten. Man kann sogar sagen, ihr seid ein Teil meines Lebens geworden. Oh, eine Verbindung durch Erzählen und Zuhören. Auf so manchen Spaziergängen, Radtouren, Zug- und Autofahrten habt ihr mich begleitet. Lustiges, nachdenkliches, überraschendes, wissenswertes, welches ich aus euren Gesprächen ziehen durfte. Mal eintauchen in die Welt der Wollmotten oder des Rasierens, mal ein Buch, Film oder als Serietipp. Ein herzliches Dankeschön. Ah, das ist doch, warum wir den ganzen Scheiß hier machen, oder?
Ja, und wenn man eins sagen kann, dann ist es, bei uns gibt's alles und nichts Bestimmtes. Auch heute wieder.
Wir sind ein Pralinenkasten.
Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für das Feedback.
Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, diese Gedanken aufzuschreiben.
Ich habe mich übrigens auch vor der Aufnahme noch rasiert extra für die Aufnahme, damit ich gut aussehe.
Ich habe keine Wollmotten und bin sehr glücklich. Allerdings Lebensmittelmotten. Ich hasse die Viecher. Wollen wir auch mal über Lebensmittelmotten reden? Ich glaube, das ist ein potenzielles Thema für die nächste Zeit.
Ja, außerdem nicht zu laut. Das ist bestimmt wie Beetlejuice. Ich habe hier nichts und dann kommen die bestimmt, wenn sie es hören.
Manche mögen auch die Stones von denen. Also die sind knallhart. Ich habe letztens eine aus einem Eierkarton gezogen von den Raupen. Also die hat sich von Eierkarton ernährt. Die sind richtig Metal, die Dinger.
Das sind richtig Metal.
Richtig Metal.
Nee, richtig Metal ist das nicht. Aber es gibt ein Jugendschutzgesetz, also das gab es schon immer, aber es wurde reformiert. Der Bundestag hat das beschlossen. Was ich interessant dabei fand, ich kenne nicht alle Details, aber was drin ist oder was angedacht werden soll, ist bei Computer- und Videospielen. Da gibt es ja mittlerweile sehr oft so Lootboxen oder so irgendwas, wo du mit Mikrotransaktionen irgendwas kaufen kannst oder sonst sowas. Und das soll dann keine Jugendfreigabe bekommen. Also Spiele dann ab 18. Weißt du zum Beispiel, wo du so Boxen kaufen kannst, wo du dann besonderen Ausrüstungsgegenstand oder bestimmte Spielfigur oder so, die noch zusätzlich kaufen kannst oder so Zeug halt.
Also alles, was dich anlockt, Geld sinnlos rauszuhauen.
Genau, wie du das noch teurer machst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja eh kein Zocker, aber ich finde, das ist erstmal ist das ziemlich richtig, weil das ist total verführerisch, wenn du so ein Spiel spielst und da drin bist und dann halt denkst, oh, ich bin aber, um schneller weiterzukommen oder die anderen sind besser oder was auch immer, und dann will ich diese Erweiterung und gibt's dann 10 Euro jetzt aus der Luft gegriffen auf für irgendeinen anderen Charakter. Das ist total bescheuert, wo so ein Spiel eh schon 50, 60, 70 Euro kostet. Keine Ahnung, was die mittlerweile kosten. Mir geht das echt, also das geht einem schon auf die Nerven. Und ich finde, jetzt höre ich mich an wie so ein alter Mann, aber früher hast du halt ein Spiel gekauft und das war's. Ne? Du hast gekauft und es war fertig. In der Regel, das vielleicht gab es später dann nochmal so Patches, Updates, falls irgendwelche Fehler drin waren, aber selbst das war nicht so oft. Das heißt, du hast in der Regel auch ein Spiel gekauft, was fertig war, was so war, wie es sein sollte, was nicht auf den Markt geworfen wurde und dann später noch geupdatet wurde oder sonst irgendwie aktualisiert wurde oder auf Vordermann gebracht wurde.
Ja, weil es einfach die Wege gar nicht gab, weil du nicht einfach online da was
kaufen konntest. Auch nicht in der Menge sowas runterladen konntest oder sonst irgendwie. Ich weiß noch, es gab früher diese Computerzeitschriften, die Computerzeitschriften hatten dann CDs oder CD-ROMs halt drin und da gab es dann wie so eine Bibliothek, wo du dann halt so aktuelle Patches oder sowas runterladen, also installieren konntest von Spielen. So wurden die dann teilweise verteilt. Also natürlich sind die Zeiten mittlerweile fortschrittlicher, aber ich finde halt nicht alles unbedingt besser. Ja, von daher finde ich das prinzipiell eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, Konsequenz wird wahrscheinlich sein, dass die Spiele dann noch teurer werden, wenn sie dann nicht noch im Spiel was verdienen können auf die Art oder erst ab 18 verdienen können. Aber also, keine Ahnung. Und mittlerweile ist das halt Normalität, ne? Also ich meine, früher war es halt anders, aber mittlerweile für Leute, die jetzt anfangen zu spielen oder so, ist das wahrscheinlich völlig normal, aber ich finde es halt, also das finde ich nicht so die schlechteste Sache. Also natürlich gibt es bei diesem Jugendschutzgesetz ist noch nicht alles so richtig ausgearbeitet und es kollidiert auch mit anderen Sachen wie Telemediengesetz, Datenschutzgrundverordnung, lauter so Zeug. Und hat mit Sicherheit noch Stolperfallen da drin. Aber ja, das ist so ein Punkt, wo ich denke, der ist gut. Ein anderer Punkt, der da drin ist, der auch nicht so schlecht ist, ist, man versucht, Cybergrooming zu verhindern.
Bitte was?
Wo Erwachsene versuchen, Kinder zu kontaktieren, manchmal auch unter falschen Angaben oder so, dann so, um sich dann mit ihnen zu treffen und ihnen was anzutun, so ungefähr.
Cybergrooming klang so gut. Das klang nach der virtuelle Friseur, der dir sagt, okay, mit der Schere, bisschen weiter oben beim Pony, bisschen weiter, oh, nein, okay, jetzt ist ab.
Ja, nee. Aber da weiß ich ehrlich gesagt, da habe ich keine Ahnung, wie das verhindert werden soll. Aber es geht halt darum, Kinder und Jugendliche da vor so In-Game-Chats oder sowas zu schützen. Auch bei sozialen Netzwerken. Keine Ahnung, wie das umgesetzt wird. Wie gesagt, zu sehr habe ich mich damit nicht beschäftigt. Aber ja, prinzipiell so ein paar Sachen fand ich da nicht so schlecht. Naja. Bin drüber gestolpert. So.
Machen wir weiter mit schöneren Dingen im Leben? Naja, Geschenke zumindest sind schön. Und zwar hatte ich letztens das Phänomen in der Familie, es wurde ein Feuerzeug an Raucher verschenkt mit irgendwie so Sippo und funktioniert auch im Wind und hochwertig und es war so mit Piezo-Kristallen, also gar nicht mit Flamme. Und da denke ich mir, wer zur Hölle schenkt denn einem Raucher ein Feuerzeug? Das ist so nach dem Motto, hey, du hast eine schlechte Angewohnheit, na, da wollen wir die mal noch ein bisschen anfeuern. Oh, sie sind übergewichtig, ich habe ihnen ein Tortenabo bestellt, jeden Tag eine. Mensch, das ist aber ein tolles Geschenk. Finde ich total bösartig, eigentlich einem Raucher Feuerzeuge zu schenken. Muss ich mal so sagen. Und gleich mal weiterfragen, so du als, jetzt ein trocken gelandeter Ex-Raucher, hast du mal Feuerzeuge geschenkt bekommen?
Ja.
Halt. Und wie fandst du es?
Gut, also Feuerzeuge kannst du halt immer gebrauchen, aber ich meine, diese Benzinfeuerzeuge, der sowas, also edle, das war nichts für mich, die du dann wieder auffüllen musst. Das waren in der Regel immer Einwegfeuerzeuge, also so Werbegeschenke, sowas, aber keine Ahnung. Also ich mache das jetzt auch, wenn ich irgendwo so ein Werbegeschenk quasi, ein Feuerzeug bekomme, dann gebe ich dann irgendeinen Raucher weiter. Ich brauche es nicht. Und als Raucher brauchst du die immer.
Und als Nichtraucher hast du nie ein Feuerzeug. Nee. Also ich habe zumindest keins. Doch, eins, Werbegeschenk. Aber das muss ich immer suchen, wenn wieder Weihnachten kommt.
Also ich weiß, ich hatte früher Freunde Und ja, das waren mehrere, die immer ein Feuerzeug dabei hatten, obwohl sie nicht geraucht haben, um, wenn wir dann unterwegs waren oder irgendwo waren, und falls sie von einer Raucherin angesprochen werden, ob sie Feuer haben, dass sie dann immer Feuer dabei haben.
Also ich sage dann immer mit einem bösen Blick, nein, ich bin nicht Raucher. Ich bin also ein sehr empathischer Mensch. Oder habe einfach ein Problem mit Rauchen. Ach ja. Gut, ja. Haben wir das schon mal geklärt. Weiter.
Wo ich es gerade schon mit den Spielen aus meiner Kindheit hatte, jetzt doch andere Sachen aus meiner Kindheit. Du bist ja nicht mehr, glaube ich, Generation Kassette, ne?
Du hast doch keine Ahnung, ich habe sie alle gehört. Benjamin, ich hatte eine Kasper-Zigarette, nicht Zigarette, um Gottes Willen, eine Kasperle-Zigarette, nein, ich hatte Kasper-Zigarette, die meine Eltern in den Wahnsinn getrieben hat. Dann gab es noch was von den Bullabü und Weihnachtsgeschichten von Astrid Lindgren. Oh, ich hatte Kassetten. Und einmal ist mir meine liebste Bibi Blocksberg kaputt gegangen. Dann gab es Bandsalat, ich habe es versucht zurückzudrehen und dann ist diese Klebestelle abgerissen. Also, ja. Natürlich kenne ich Kassetten.
Ja, gut. Aber du warst schon eine der Endgeneration.
Wahrscheinlich. Ich hatte sogar einen Walkman.
Oh, ich hatte so einen coolen Benjamin Walkman. To go. So einen coolen Walkman. An den denke ich immer noch gerne zurück. Der war so klein. Der war unwesentlich größer als die Kassette selbst. Und er hat so runde Knöpfe gehabt. Und der war so cool. Den hatte ich sehr lange, dann sind mir leider kaputt gegangen. Ah, naja. Warum ich überhaupt auf dieses Thema komme, ist, dass Lou Ottens jetzt verstorben ist. Und Lou Ottens wird niemand was sagen, aber Lou Ottens war ein niederländischer Ingenieur, hat bei Philips gearbeitet und er und sein Team haben damals die Kompaktkassette hergestellt. Zwischen 1960 und 1963 entwickelt und 1963 wurde es dann auch eingeführt. Und unter anderem deswegen ist Philips dann auch zu so einem großen Konzern geworden. Und Anfang der 80er dann war er an der Entwicklung der CD beteiligt.
Der Mann hat halt richtig was geschafft in seinem Leben.
Ja, kann man so sagen. Und ja, das hat mich nur so an Kassette früher so ein bisschen erinnert. Natürlich hatte ich auch diese ganzen Europa-Hörspiele, also von dem Label. Klar, fängst an mit Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, damals noch ohne irgendeine Tina oder sowas, nur mit Kartoffelbrei, glaube ich.
Ja, natürlich. Ne?
Kartoffelbrei. Ja, Entschuldigung, bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Und dann TKKG und drei Fragezeichen und lauter so jugendliche Dingsbumskram und die Astrid Lindgren-Hörnspiele und sonstiges Zeug. Und dann später auch die Musikkassetten. Ich weiß noch, ich glaube, alle möglichen Kassetten von der EAV und dann hast du ja auch von Freunden die Kassetten überspielt oder du hast im Radio die Sendungen angehört und hast dann die Songs mitgeschnitten, weil es gab halt noch kein Spotify oder sowas. Das heißt, du hast nur im Radio gehört und wenn du sie auf Abruf haben wolltest, dann hast du halt aufgenommen. Dann hast du eine Kassette, konntest du deine eigene Chartshow zusammenstellen oder ein Mixtape für jemand machen. Ich vermisse die Kassette nicht. Ich weiß, aktuell hat sie so ein kleines, cooles Revival, aber dann auch wenn ich ja Schallplatten sehr gerne mag, Kassetten, nee, brauche ich nicht wieder.
Gott, es war so lästig, wenn du nochmal was hören wolltest, dieses Zurückspulen. Du musst ja halt immer auf Rewind drücken und dann bist du meistens vorbei. Und wenn du das halt im Walkman hattest, ich hatte einen, musste man das irgendwie selber kurbeln, dann habe ich da meinen Bleistift reingesteckt, dann war der Bleistift sah erstmal aus wie angefressen. Und dann ist es auch immer so blöd gewesen, dann hast du gekurbelt reingestellt, bin ich an der richtigen Stelle, jetzt bin ich schon vorbei, wie weit muss ich zurück? Ich habe das als Kind nicht gerafft, wie ich feststelle, wo jetzt, wie viele Umdrehungen quasi, welcher Zeiteinheit entsprechen.
Ja, es war ein umständliches Medium, aber Es erinnert mich halt an meine Kindheit. Es war halt da so richtig. Ich meine, wie ich jetzt kürzlich durch ein Kindergeburtstagsgeschenk erfahren habe, gibt es jetzt so komische Lautsprecherboxen mit MP3-Playern drin oder sonst sowas, wo dann die Hörspiele drauf sind oder die dir andere Dinger dann da reinstecken kannst. So ganz komisches Zeug. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Aber das, ja, Kassette war dann doch irgendwie was anderes. Naja.
Hat man noch was Richtiges gehabt? Nicht immer nur diese Downloads für die Kinder von heute.
Genau, da hast du noch was in der Hand gehabt, wa?
Muss man auch ein bisschen kurbeln und so. Und dich hier, klick, klick, bunt, Spotify automatisch, ha?
Und abends gab es dann Pfandsalat. Ich bin
ein alter Mann oder so, aber doch. Gut.
Ich geb dir gleich, alter Mann.
Ja, lass dich erstmal durchchecken vom Arzt, bevor du hier einen Streit anfängst, ob das überhaupt für dich in Ordnung ist, so viel rumzuschimpfen.
Apropos Arzt. Ich habe da was gefunden, was sowohl dich interessieren könnte als auch mich. Und zwar ein Fotobuch. Der Autor heißt Günther Walder, der ist Fotograf und also da macht er meistens so Reisefotografie, Porträts. Er ist aber auch Pfleger in der Notaufnahme im Krankenhaus in Wien und hat das jetzt zusammen verbunden, hat ein Buch rausgebracht, House of Fate, was quasi seine Arbeit in der Notaufnahme in Wien so ein bisschen dokumentiert, halt seine Kollegen fotografiert, wie sie Pause machen, wie sie arbeiten, wie Patienten versorgt werden, aber auch dann so Sachen wie das, wenn das Essen im Pausenraum liegen bleibt, weil wieder irgendein Notfall ist oder wie die Leute danach fertig sind oder wie dann auch nicht gut ausgehende Fälle dann abtransportiert, weggeräumt werden müssen, also ohne die jetzt direkt zu zeigen. Und Spiegel Online hat einen kurzen Text dazu und auch 16 Bilder aus dieser Reihe, was für jemand wie dich wahrscheinlich eher normaler Alltag ist. Jemand wie mich will das eigentlich gar nicht sehen. Also in einem Fotobuch vielleicht schon. In Realität willst du das ja nicht sehen. Also bist ja eigentlich froh, wenn du nicht ins Krankenhaus musst. Ich war länger drin, ich habe ehrlich gesagt kein Interesse, so bald da wieder hin zu müssen. Aber ich fand das halt interessant, was ich dann auch gesehen habe, der hat wohl auch mal vorher schon ein Buch oder eine Fotoreihe gemacht oder sowas von Menschen, die nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. Allein die Idee fand ich halt schon interessant, keine Ahnung. Also wer da mal Interesse hat, kann mal reinklicken. Finde es halt auch eine schöne Idee, quasi so sein Hobby oder seinen Nebenberuf mit seinem Hauptberuf zu verbinden. Und das ist halt sowas, was du nicht so oft zu sehen bekommst, gerade so einen intimen Einblick. Er hat natürlich den Vorteil, dass er die Kollegen kennt und die ihm vertrauen. Und er dann da auch Freiheiten hat oder die sich so geben, wie sie es wahrscheinlich, wenn er jetzt ein normaler Fotograf wäre, um den Alter zu fotografieren, halt sich viel mehr Mühe geben muss, um da reinzukommen.
Ja, den lässt du doch auch einfach nicht rein. Also weil du nicht weißt, du reanimierst jetzt jemand, da kann jetzt nicht jemand stehen und sagen, gehen Sie mal aus dem Bild oder so.
Nee.
Da bist du vor allem mit Maske einfach nur außer Atem und willst deine Ruhe und nicht irgendwie noch schön ins Foto lächeln. Ja. Und ich habe mir die Bilder angeguckt. Ich finde die sehr berührend und auch irgendwo sehr realistisch, wie die Kollegen erschöpft sind, wie das Frühstück stehen bleibt, aber auch ein Bild so von den ganzen Verpackungen, die übrig bleiben. Und wenn du wirklich was dringend machst, dann fliegt das alles auf den Boden.
Ja.
Schön.
Also das Buch kann man auch kaufen, hat 144 Seiten, kostet 38 Euro. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, allein aus dem Grund, mein Bücherregal ist voll und ich habe genug Fotobücher. Aber da ist ja auch eine kurze Bilderreihe, zumindest wo man eine Auswahl sieht. Und vielleicht interessiert es ja jemand noch mehr. Von daher könnt ihr mal reingucken.
Und guckst du auch deine Fotobücher an?
Ja, doch. Also ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit oder würde mir noch mehr Zeit dafür nehmen, aber ich nehme schon gerne dann so ein Buch vor und setze mich hin und höre ein bisschen Musik dazu und schaue mir das an und lass mich davon entweder inspirieren oder sonst irgendwie. Ich mag Fotobücher sehr.
Nicht im Besitz von Fotobüchern, weil ich mir denke, wann guckst du dir denn das mal an?
Doch schon. Also ich hätte gern noch mehr, aber die sind halt, erstens sind sie teuer, zweitens sind sie meistens relativ schnell weg. Ich wollte letztens was von einer Künstlerin haben, die ich sehr mag, deren Namen ich jetzt erst gar nicht versuche auszusprechen. Aber die hat, ich habe ihr ersten Band, da hatte lauter so Schwimmer in Schwimmbad symmetrisch aufgestellt und sowas und in so pastellartigen Farben und das ist sehr cool. Und die hat ein neues Buch rausgebracht, das war ruckzuck ausverkauft, nicht die größte Auflage, und dann danach hättest du über 100 € ausgeben müssen, um das zu bekommen. Aber die sind so auch schon teuer. Klar, das ist von der Qualität auch groß und so, aber nehmen dann auch viel Platz weg. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, nee, stopp, jetzt reicht's. Also wenn ich wieder eins verkaufe oder loswerde, dann kaufe ich mir auch wieder eins, aber ansonsten nicht. Ja. Ich bräuchte noch zwei Räume. Eins für Schallplatten, eins für Fotobücher. Aber ich mache das schon gerne. Gut, ich habe auch so historische Bücher mit alten Aufnahmen, so von den Anfängen der Fotografie und sowas, was ich total faszinierend und cool finde. So von Ansel Adams oder zum Beispiel über die Indianer Nordamerikas.
Gab es da schon Fotos?
Zum Teil, ja. Weißt du, wow. Kennst du aus Western, wo die mit diesen Dingern rumgelaufen sind, mit diesen Kästen, wo dann gibt es in Lucky Luke oder so immer so Bilder und dann dieses Nassplattenverfahren und sowas, was sie damals gemacht haben. Also es war alles damals in den Anfängen, aber
da, wo man halt quasi mit dem großen Blitz und dem fliegenden Magnesiumpulver, ja, und
genau,
unter der dunklen Decke saß, der Fotograf, ja, fotografiert hat.
Genau das. Also das, sowas finde ich halt schon cool, weil ich mag Fotografie, ich mag Geschichte und ich finde das so cool, dann so auch einen Einblick zu bekommen. Also ja, um deine Frage zu beantworten, ja, ich schaue mir die regelmäßig an. Was man sich nicht so oft anschauen konnte, aber in Zukunft vielleicht häufiger, sind Bilder von Goldschakalen in Deutschland.
Bitte? Das klingt doch so nach so einem Wüstentier.
Ja, Goldschakal ist ist so eine Mischung aus Wolf und Fuchs so ungefähr.
Also und Fuchs.
Der ist in Deutschland jetzt aufgetaucht, also wird immer häufiger. Seit 1997 gibt es 25 gesicherte Nachweise, wo die halt mit Fotofallen fotografiert wurden oder anhand von Code identifiziert wurden. Und das nimmt wohl zu, dass die wieder hierher kommen. Obwohl, wieder ist falsch. Es ist nämlich eine neue Tierart in Deutschland. Also im Unterschied zum Beispiel, jetzt sind ja ein paar zurückgekommen, wie Wölfe, Biber, Luchse und sowas. Aber der Goldschakal war noch nie hier. Der kommt eigentlich aus, von Südasien, Nahe Osten, Balkanhalbinsel. Und in Europa gibt's bis zu 120.000 Stück. Also 5-mal mehr als Wölfe, also sind schon relativ weit verbreitet, aber tauchen jetzt erst in Mittel- und Nordeuropa auf, was natürlich einerseits cool ist, ein neues Tier, ne? Wo es ja meistens dann eher am Aussterben sind, die Tiere, sehr schön, wenn ein Tier dann auftaucht, aber hat halt den negativen Effekt, das taucht halt hier auf durch den Klimawandel.
Also. Und essen die eigentlich die Schafe auf Texel?
Sehr selten. Also die sind keine Feinschmecker, sagen wir es mal so. Also die essen zum Beispiel Beeren, Mais, so Zeug, also so.
Also ausgewogen werden.
Obst, Gemüse oder sowas essen, aber auch Aas, Schlachtabfälle, Insekten, Amphibien, Fische, Mäuse. Alles, was größer wird, nur wenn sie sehr großen Hunger haben und dann in der Regel auch, wenn sie als Paar oder im Rudel jagen, dann kann es sein, dass sie Rehe oder Schafe oder Frischlinge oder sowas versuchen. Eine Sichtung auf Texel ist mir noch nicht bekannt. Das sollte auch etwas kompliziert sein, wenn er nicht eingeschleppt wird.
Naja, wart mal ab. Am Ende kann der schwimmen. Oder eine Fähre bedienen.
Ja, oder lässt sich von irgendeinem Vogel rüberbringen. Das kann natürlich sein.
So, Dinge, die nicht neu sind, sondern alt, aber uns jetzt irgendwie überraschen, sind Epidemien und Pandemien. Und zwar habe ich schon mal so ein bisschen im Internet rumgesuselt und festgestellt, wow, es gab schon eine ganze Menge Epidemien vor uns. Ich habe da mal verlinkt, eine Wikipedia-Liste, natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, von Epidemien und Pandemien. Und da fällt einem wirklich wie Schuppen von den Augen. Na klar, man hat doch schon immer gehört, Pest und Cholera, die Pocken, da war ja was mit Polio. Und was ist eigentlich immer in diesen ganzen biblischen Geschichten mit, da kam die Strafe Gottes und raffte uns dahin. Und das fiel mir wie Schuppen vor den Augen. Mensch, das hat ja alles auch schon Pandemien und Epidemien besprochen oder beschrieben.
Ja.
Und ich finde es einfach so verrückt, dass wir diese, also quasi unser Leben lang gelebt haben, ohne damit konfrontiert gewesen zu sein, in unserer eigenen Lebenswelt. Also klar, du hörst von Ebola und du hörst mal hier von der Vogelgrippe, aber nichts, was wirklich groß tödlich ist. Und ja, jetzt wirst du so aus dem bequemen Boot gerissen. Richtige First World Problems. Und in dieser Liste gibt es wirklich spannende Sachen. Natürlich, je weiter her, oder je länger her in der Vergangenheit, desto weniger weiß man über den Erreger. Aber es gibt da auch einfach so charmante Krankheitsnamen. Besonders angetan hat es mir der englische Schweiß. Oder auch die englische Schweißsucht oder englische Schweißkrankheit, die halt durch starke Schweißausbrüche gekennzeichnet war und eine hohe Sterblichkeit bei kurzer Krankheitsrate hatte. Und es gab mehrere solchen Fällen und man weiß halt nicht, was der Auslöser war letztendlich. Ja, total spannend. Und du hast natürlich nur so Berichte, wie ungefähr das abgelaufen ist mit Schüttelfrost und Schwindel und Kopfschmerz und Gliederschmerzen und Erschöpfung. Und das kann ja so, wie du es liest, eigentlich quasi alles sein. Nasenbluten und dann sterben. Ja, ganz verrückt. Und das auch Spannende ist, man redet da ja wenig drüber. Also ich habe schon mal versucht, mit meiner Oma, die ist jetzt gerade 91 geworden, zu sprechen. Hatte denn irgendwer in deiner Familie erzählt von der spanischen Grippe? Nein, keiner. Hat jemand erzählt von Poliomyelitis? Das war ja dann doch auch wieder in zumindest Amerika wieder weiter verbreitet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Nee, nichts gesagt. Und ganz verrückt, man verdrängt das einfach, man will das alles nicht wissen. Diphtherie, nicht drüber gesprochen. Dann kam zum Glück Impfungen und es gab alles nicht weiter. AIDS ist jetzt eher schon wieder so im Hintergrund, man kann es gut behandeln. Was wir noch so hatten, ist EHEC, die große Angst vor der Gurke. Und am Ende waren es die Sprossen. Weißt du noch damals, Gurken für 11 Cent?
Nee.
Nein?
Nee. Nee. Hat mir niemand aus meiner Familie was erzählt.
Das war 2011, ne?
Ja, nee, kann ich mich nicht erinnern.
Nein? Also es soll irgendwie aus Boxhornklee-Sprossen gekommen sein. Und ich weiß noch, da war ich alleine zu Hause. Meine Familie war im Urlaub. Es war ganz am Anfang vom Studium. Und ich war alleine zu Hause. Ich hatte mein Haushaltsbudget. Und die haben gesagt, okay, hier hast du irgendwie für die 2 Wochen 100 Euro. Alles, was übrig ist, kannst du behalten. Und ich habe natürlich die Tiefkühltruhe leergeräumt und bloß nichts für Essen Einkäufer ausgegeben. Und Gurken waren wegen EHEC so stark reduziert, weil alle dachten, es komme aus der Gurke, dass sie da irgendwie für 11 Cent verscherbelt wurden. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit von Gurken gelebt. Und am Ende waren zum Glück Sprossen. Mir ging es auch nicht schlecht. Also es waren ganz normale Gurken. Ich kann da jetzt nichts Negatives drüber berichten. Und das hat eine hämolytische Uremie gemacht, dass letztendlich die Patienten eine Nierenbeteiligung hatten durch dieses Darmbakterium und das kann halt auch zu Nierenversagen und so weiter führen. Und es gab irgendwie 53 Todesfälle. Und es hieß erst, sind es rohe Tomaten, dann waren die Gurken so total in Verdacht, Blattsalate. Und die wurden halt alle befragt, die Betroffenen, und die hatten irgendwie zu 92% voll Tomaten gegessen und unter den Gesunden nur 60%. Und dann hatte man gesagt, keine Erreger gefunden. Ja, Mensch, wie du das alles verpasst hast.
Ja.
Also das war mein Gurkensommer.
Ich kann mich ja wirklich, kann mich, also nicht, dass ich es vergessen hätte. Ich glaube, ich habe das gar nicht mitbekommen. Also jetzt nicht, wo ich es jetzt höre, wo ich denke, ah ja, da war irgendwas, sondern,
ja. Und dann natürlich immer wieder Ebola, 2014 bis 16, 18 bis 20, gab es immer wieder das Aufflackern. Schaut euch mal die Liste bei Wikipedia an und macht euch bewusst, in welch einem schönen Leben wir leben. Klar, wir haben ja diese Corona-Pandemie, aber was es alles noch für furchtbares Zeug gibt und wie gegenwärtig das Ganze ist und wie froh wir eigentlich sein dürfen über jedes Konzert, bei dem wir waren, über jede Massenveranstaltung, die wir erleben durften. Ganz verrückt.
Ja, und falls euch Ebola noch mehr interessiert, kann ich euch empfehlen, hört euch mal die Brüllaffen-Couch Folge 1 bis 350 an.
Da wird das Thema regelmäßig aufgegriffen, Ja. Aber ihr seht ja bei Wikipedia bis 2020, aktuell brennt es nicht an der Ebola-Front, da ist es jetzt so ein bisschen ruhiger geworden.
Ja, naja.
Ja. So viel dazu.
So viel dazu.
Also wir verdrängen ganz schön viel. Und deshalb, liebe Leute, erzählt euren Kindern von Corona. Erzählt vom Zuhause-Sitzen. Erzählt von dem ganzen Elend. Gott, es ist auch so anstrengend, wenn ich Bahn fahre von Berlin nach Cottbus. Ich trage mein Fahrrad immer die Treppen hoch, weil es geht viel schneller. Und in den Aufzügen steckt entweder immer eine Oma, die super langsam ist, oder eine telefonierende Familie mit Kinderwagen oder irgendwer mit Koffern, der völlig überbepackt ist und die nicht manövriert bekommt. Und ich trage halt immer das Fahrrad die Treppen hoch, bei Treppen. Und an sich ist es gar kein Problem. Aber man atmet natürlich vermehrt und unter der Maske, oh Gott, ich fühle mich wie so ein schwerer Raucher. Ich habe das Gefühl, ich atme die ganze Zeit mein Totraumvolumen ein und danach ist es so richtig feucht und beschlagen und würde am liebsten erstmal die Maske runternehmen und das Gesicht abtrocknen.
Hör mal auf, ich ziehe ja auch nur noch FFP2-Masken an oder KN95. Also fast ausschließlich, weil warum auch nicht. Aktuell gibt es sie ja auch überall. Aber ja, wenn ich irgendwo, ich war letztens jetzt in Mainz, ich laufe immer zum Bahnhof, um nach Hause dann zu laufen. Das ist quasi eine Abkürzung. Da haben sie die Rolltreppe repariert, also bin ich die Treppen gelaufen. Und dann, wenn du oben ankommst, bist du erstmal außer Atem und dann halt mit dieser Maske auf und dann.
Und stell dir vor, du trägst ein Fahrrad dabei, wo du irgendwie Wäsche für eine Woche für zwei drin hast.
Ja. Aber auch ohne schon, ich meine, in meinem Alter, ne? Aber dann atmet man erstmal heftiger und dann bläht sich die und faltet sich dann auch so zusammen da auf deinem, in deinem Gesicht. Und dann, ja, oder auch so, wenn ich sonst durch die Gegend renne oder irgendwo mit mehr Anstrengung laufe oder sonst irgendwie was und du schwitzt oder so und dann hast du auch das Wasser, was da drin steht. Kannst du eigentlich auch bald wieder wegschmeißen. Da solltest du ja auch. Damit sich da nichts entwickelt, was dann auf die Lungen geht. Aber ja, das ist schon. Das ist auch der Punkt, wo mir die Masken auf die Nerven gehen. Ob ich die jetzt beim Einkaufen unbedingt aufhab oder so, ist mir egal. Gut, das mit der Brille stört ein bisschen. Ich ziehe in der Regel dann keine Brille auf, wenn ich die Maske aufhab. Aber ich bin dann auch nicht so blind, dass ich es nicht brauche. Aber das, wenn du dich so mehr anstrengst, dann geht mir das schon ein bisschen auf die Nerven mit der Maske. Da würde ich sie gerne absetzen, um dann mal richtig durchzuatmen oder so.
Ach ja, verstehe dich sehr gut. So, ja. So, weiter geht's mit den Dingen aus dem Lockdown. Bananenbrot. Ja. Na Spritti, hast du schon Bananenbrot gebacken?
Nee, ich habe noch Gurken von 2011.
Ja, na gut, die waren halt so billig. Wenn man da investiert hat, hat man erstmal ein paar Laster voll. Genau. Und zwar haben ja im Lockdown alle Bananenbrot gebacken, sagt das Klischee. Ne? Und ich habe ja viele Rezepte versucht, aber ich glaube, ich habe es jetzt gefunden, das Bananenbrot für mich. Und zwar habe ich erstmal immer versucht, ein bisschen Bananen zu sparen, immer nur mit einer oder zwei. Ich meine, wenn du so ein Bund kaufst, sind meistens sechs dran, eine Woche hat fünf Tage, dann isst du die fünf Stück, eine bleibt über, die wird braun, dann bäckst du am Wochenende Bananenbrot. Aber dann konnte ich halt immer nur Rezepte mit einer Banane suchen. Jetzt bin ich über meinen sparsamen Schatten gesprungen und habe ein Bananenbrot mit drei Bananen gemacht. Das ist der Bringer. Ich habe das Rezept verlinkt. Ich habe statt, also sie haben einfach 300 Gramm Mehl geschrieben. Ich mahle in meiner Küchenmaschine wie so ein dekadenter Luxus-Quarantäne-Befindender-Mensch. Quarantäness. einfach 300 Gramm Dinkel oder Haferflocken, damit es natürlich auch ein bisschen Vollkorn hier hat. Also es muss ja schon Nährstoffe bringen. Und das ist super. Und ich mache dann je nach Lust und Laune Walnüsse drunter und Rosinen und Kakaonips oder mal ein paar Tiefkühlhimbeeren oder mal ein paar Schokostückchen oder Kakao. Das ist ein super Bananenbrot. Es ist fluffig, es ist saftig, es funktioniert als Muffin. Es hält zusammen, es ist vegan, es hat wenig Zucker, also zumindest so raffinierten zugesetzten Zucker. Super, kann ich empfehlen. Für den nächsten Lockdown versucht es mal mit dem.
Also ich muss ja sagen, es sieht lecker aus.
Und die zeigen halt auch schon, dass man da verschiedene Variationen machen kann. Ne? Da gibt es so mit Schoko und Brezel, einmal nur mit Schokostückchen, mit Blaubeeren. Es ist wirklich so ein simples und gelingsicheres Rezept. Ich bin begeistert.
Das mit Blaubeeren sieht gut aus. Oder Heidelbeeren.
Wir müssen schneller podcasten. Ich will heute eigentlich noch backen, ne? Bananenbrot.
Ja, weg. Nächstes Thema. Ich habe Hunger.
Dann isst doch mal was aus dem Garten. Bananen wachsen aber bei mir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ja, es wird heller, es wird wärmer. Was will man machen? Natürlich Hände in Erde stecken und ein bisschen buddeln. Aber nur mit Tetanusimpfung, ist ja klar. Und zwar habe ich ja jetzt hier in Cottbus Balkon, habe ich die Radieschen schon ausgesät. Die gehen ja ratzfatz und wachsen auch gut im Kasten. Und es ist so befriedigend zu sehen, wie diese kleinen süßen Pflänzchen einfach schon den Kopf aus der Erde strecken und voller Lebensfreude anfangen zu wachsen. Oh, ich brauche einen Garten. Ja, und ich habe jetzt einen Garten-YouTube-Kanal gefunden. Marie ist quasi Selbstversorger und erzählt immer ihre Tricks zum Aufziehen von von Tomaten und was gute Beetnachbarn sind. Und oh, ich träume quasi von meinem großen Hof mit ein paar Texelschafen, wo ich alles selber anbaue, einwecke und nebenbei aus den Schafen noch ein Pullover produziere. Ja, ja. Tomaten habe ich jetzt auch schon vorgezogen. Ich habe die letzte Woche übers Wochenende eingeweicht in Wasser, dann die Samen in einem Klopapier eingefaltet, in so eine kleine verschließbare Plastikpackung gemacht. Also du weißt schon, was man bei technischen Sachen oft mitbekommt. So eine, ich weiß nicht, 10x8 cm große Tüte, wo man auch Koks reinmachen könnte, alternativ Tomatensamen. Ich glaube, spätestens jetzt weißt du, was ich meine. Und habe das unter die Heizung gelegt, das Tütchen. Dann sind die Tomatenkeime rausgekommen. Es ist schon der Samen aufgequollen. Man hat so eine kleine Keimspitze gesehen. Und das habe ich Freitag hier in die Erde gesteckt. Und heute kam ich wieder und jetzt sind da kleine Pflänzchen. Also kannst gar nicht dir vorstellen, wie sehr das mein Herz erwärmt. Und ich habe jetzt übers Wochenende rote Beete eingeweicht und bei meinen Eltern jetzt in Eierkartons. Ja, wenn man sparsam ist, macht man das nicht in einzelnen Pflanzformen, sondern in Eierkartons vorgesät und habe jetzt den Auftrag weitergegeben, dass es gegossen wird. Ich hoffe, es klappt. Wir haben nicht so was Professionelles. Mir hat der Spritti was zum Anbauen geschickt, da war so eine Ballbrause dabei, die ist wirklich großartig. Letztendlich ist es so ein quetschbarer Gummiball, mit dem man Unterdruck erzeugt, man saugt Wasser an und hat es dann direkt in der passenden Menge für einen Blumenkasten, um da alle 2 Tage so ein bisschen anzufeuchten, ohne die Pflanzen wegzuspülen. Ja, ich weiß nicht, wie man das ohne sowas noch machen kann. Ich freue mich richtig, der Sommer kommt. Wir können den Garten wieder starten. Ich verlinke euch mal den Kanal. Und spätestens dann wollt ihr auch Selbstversorger werden. Schwör. Gut.
Gut. Ich habe einiges geguckt. Weil
Gartenkanal.
Das Wetter war nicht so toll. Und keine Ahnung. Ich habe ein paar Sachen geguckt oder beziehungsweise fertig geguckt, über die ich etwas reden möchte, aber nicht allzu lang. Das erste ist das Damen-Gambit, was ich immer noch einen selten dämlichen Namen finde. The Queen's Gambit, glaube ich, im Original. Eine Netflix-Serie, eine Miniserie, also eine Staffel, und dann ist sie vorbei. 4 von 5 Bananen gibt's von mir, ist zu Recht ziemlich abgefeiert worden. Es startet in den 50er Jahren in den USA, in Kentucky. Und wir sind bei Elizabeth Beth Harmon. einem jungen Mädchen, was relativ jung ihre Eltern verliert und dann in einem Waisenhaus aufwächst. Sie wird übrigens gespielt von Anya Taylor-Joy, ziemlich großartig gespielt. Also die junge Version ist eine andere Schauspielerin, das ist Alda Johnson, aber später im höheren Alter spielt es dann Anya Taylor-Joy. Und in diesem Waisenhaus, wo sie halt auch lebt, ohne dass sich irgendjemand für sie interessiert, also sie wird nicht adoptiert, also zumindest sehr lange nicht, freundet sie sich so ein bisschen mit dem Hausmeister da an, und der Hausmeister spielt immer in seinem Keller Schach gegen sich selbst oder keine Ahnung wie. Und er bringt ihr das dann bei und er sieht auch, dass sie so ein Talent hat, und dann bringt er sie mit dem Schachclub in Verbindung, weil sie ihn dann die ganze Zeit schlägt, und sie möchte sich dann quasi im Schach durchsetzen, was natürlich der extrem männerdominiert ist, damals noch mehr, aber heute ist es, glaube ich, immer noch ziemlich so, will Weltmeisterin werden, und wir begleiten sie auf diesem Weg dann. Aber das ist natürlich nicht nur alles, es gibt auch zwischenmenschliche Probleme, und sie hat eine Medikamenten- und eine Alkoholabhängigkeit in ihrem Leben und so, eine ist dann auch sehr allein und sowas, und aber es ist toll gedreht, es ist spannend, obwohl ich von Schach null Ahnung habe, aber es ist verdammt cool umgesetzt, ist tolle schauspielerische Leistung. Ja, also macht Spaß, und vor allen Dingen, es ist eine Miniserie, die Folgen sind ungefähr zwischen 45 und Minuten und einer Stunde, guten Stunde ungefähr lang. Es sind 7 Folgen, eine Staffel, und dann ist es zu Ende. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt irgendwann nochmal irgendwas, aber eigentlich ist es abgeschlossen. Also kein Cliffhanger, nix, ist zu Ende, fertig, erzählt. Tolle Serie, tolle Charaktere. Auch allein die Setting in den 60er Jahren ist toll gemacht. Also wird einiges an Geld reingesteckt, glaube ich, das rentiert sich. Von daher 4 von 5 Sternen. Wäre ich vielleicht Schachenthusiast, wären es wahrscheinlich 5 von 5. Aber es ist auch nicht so, dass du komplette Spiele da siehst. Eigentlich nur eine zum Finale hin. Ansonsten siehst du immer nur so Ausschnitt oder bestimmte Züge und was da das Tolle ist. Also es ist ziemlich gut umgesetzt.
Ja, mein Vater ist Schachenthusiast, spielt auch selber aktiv in den Ligen und ist sehr begeistert von der Serie gewesen. Er fand es natürlich jetzt nicht so toll, dass es eine weibliche Hauptperson ist. Ja, das entsprechendes Alter. Aber er mochte halt auch den Titel allein schon, weil Damengambit eine ganz klassische Eröffnungsvariante beim Schach ist. Und dieses Wortspiel hat ihn da schon magisch angezogen zu der Serie, und der mochte sie auch sehr. Da ist die Banane, die dir fehlt. haben wir jetzt 3 Bananen? Ach nee, es sind schon 5.
5.
Dann können wir ja für die ganze Schachmannschaft Bananenbrot machen.
Was ich im Zuge dessen oder eigentlich ein bisschen so nachgelesen habe, also die Figur von Beth Harmon ist fiktiv, von ein paar realen Figuren inspiriert diese ganze Geschichte, aber das ist jetzt keine Nacherzählung einer tatsächlichen Geschichte. Aber im Zusammenhang dessen bin ich über Viktor Korchnoi gestolpert. Ich hoffe, man den spricht mal so aus. Das war ein russischer Schachgroßmeister oder Sowjet-Schachgroßmeister und gilt als einer der besten, stärksten Spieler, die nie Weltmeister geworden sind. Und an seiner Geschichte war toll, der ist geflohen, hat um politisches Asyl gebeten, aus der Sowjetunion und in Amsterdam. Und zwar hat er in Amsterdam bei einem Turnier gespielt, ich glaube sogar bei einer Weltmeisterschaft, hat gegen einen Gegner gespielt und hat dem gesagt, er soll ihm mal politisches Asyl buchstabieren oder aufschreiben. Und das hat er gemacht. Daraufhin ist er losgegangen in die nächste Polizeistation, hat um Asyl gebeten. Was ich schon ziemlich coole Geschichte fand. Auch ansonsten ziemlich interessantes Leben, wie sie ihm verboten haben, teilweise außerhalb der Sowjetunion zu spielen, also die Sowjets damals, bevor er dann geflohen ist. Und so, ja. Also ich werde den englischen Wikipedia-Artikel, oh, es gibt sogar einen deutschen, keine Ahnung, ob das da auch drin steht. Also der englische ist sehr umfangreich. Ich gucke mal, ob es im deutschen auch drin ist und dann verlinke ich das Ganze mal.
Ja.
Ja, also das hat mit der Serie jetzt nichts großartig zu tun, außer dass es natürlich da auch USA gegen Russland, auch im Schach, ne, zur Sache ging, war ja dann teilweise Zeit des Kalten Krieges. Ja. Was anderes, was ich geguckt habe, Ginny und Georgia, auch eine Netflix-Serie, die allerdings nicht abgeschlossen ist, das gleich vorneweg. Es ist also keine Miniserie, sondern es ist darauf ausgelegt, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich habe keine Ahnung, ob die kommt oder weiß ich nicht. Die habe ich eigentlich nur geguckt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Taylor Swift hat über die Serie, beziehungsweise über die Autoren dieser Serie, sich geäußert.
Die haben irgendwie Anspielungen über sie gemacht, so nach dem Motto, so viele Männer wie Tay-Tay, und das fand ja. Die nicht lustig.
Ja, so ungefähr die 90er haben angerufen, wollen ihre Altmännerwitze zurück. Was total, also der Witz ist auch ausgelutscht und dumm und unangebracht, hat natürlich diesen negativen Effekt gehabt, dass Taylor darüber geschrieben hat. Dadurch ist es mehr aufgeblasen worden, ne? So ein bisschen Streisand-Effekt. Außerdem sind ihre Fans dann auch etwas durchgedreht und haben alle möglichen an dieser Serie beteiligten Leute auf Social Media belästigt. Und unter anderem auch die eine der Hauptdarstellerin, die diesen Spruch in dem Serienfinale, in dem Staffelfinale ablässt. Und das ist ein, ich keine Ahnung, aber ich schätze mal so 15-jähriges Mädchen. Mal abgesehen davon, dass die ja überhaupt nichts dazu kann. Die hat ja nur gesagt, was sie sagen sollte. Hm. Also das ist ja etwas sehr fehlangebracht. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich gedacht, ach, schaue ich halt mal rein. Die Serie, ja, ist okay. Also es dreht sich um Ginny und Georgia. Ginny ist eine 15-Jährige, die mehr erwachsen wirkt als ihre Mutter. Die Mutter ist 30, hat ihre Tochter also sehr, sehr jung bekommen und die ziehen sehr durch die Gegend. Die sucht sich dann einen neuen Mann und wenn die Beziehung auseinandergeht, aus welchem Grund auch immer, dann ziehen sie irgendwo anders hin, um einen Neustart hinzubekommen. Sie hat zwei Kinder von unterschiedlichen Männern. Ginny ist halt die eine und das, ja, das spielt dann so ein bisschen damit zusammen. Die kommen jetzt in eine neue Stadt. Ich habe vergessen, wo. Ich meine, das wäre irgendwo in Massachusetts oder irgendwie sowas. Also
so irgendwo so im Südwesten Deutschlands, wo den Stadtnamen noch eh keiner kennt und wo keiner weiß, was jetzt Limburg sein soll oder Koblenz und wo überhaupt das ist.
Hey. Mach dich nicht über meine Gegend hier lustig.
Nee, ich habe einfach, haben wir in der Pre-Show drüber gesprochen, ja, eine Geografie-Schwäche, was so diesen Südwestteil von Deutschland angeht, weil ich immer sage, naja, irgendwo da tief im Westen, Köln geht noch, München geht noch, Stuttgart geht noch, aber alles andere ist halt irgendwie so Westen. Man weiß nicht, was da so genau ist, außer Wessis natürlich.
Die Serie ist so ein bisschen, also ja, die hat Humor drin, aber die weiß auch manchmal nicht so genau, was sie will. Will sie jetzt mehr Drama sein oder mehr Comedy, oder teilweise ist das Verhalten von den Charakteren auch so ein bisschen, also man kann es gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt, also es endet so ein bisschen mit dem Cliffhanger und wenn es eine zweite Staffel kommt, ich weiß nicht, ob ich die dann noch unbedingt weiter gucken will. Also man kann mal reingucken, man sieht relativ schnell, woran man bei der Serie ist. Es gibt natürlich ein paar Geheimnisse, die aufgedeckt werden oder Sachen, die verheimlicht werden. Und was schon Spaß macht, ist diese Dynamik von Ginny und Georgia, hat ein paar schöne Dialoge. Nicht alles nur diese alternen Witze, die auf Taylor Swifts Beziehungen eingehen. Aber ja, insgesamt 3 von 5 Bananen. Ja. WandaVision ist fertig. Da habe ich ja gesagt, da will ich immer drüber reden, wenn sie fertig ist. Also Serie finde ich immer noch fantastisch. Sind einige Leute von dem Finale so ein bisschen enttäuscht gewesen, aber das ist auch dieser, Also erstmal finde ich, diese Miniserien, was man auch beim Damen-Gambit gesehen hat oder so, ist der Vorteil dieser Miniserien, die eine Staffel haben, dann ist es zu Ende. Da hast du in der Regel die Showrunner, die eine Idee für eine Serie haben, die durchziehen und dann ist die Geschichte fertig erzählt, aus. Und dann merkst du, wenn es so erfolgreich ist, dass noch unbedingt noch irgendwas drangehängt werden soll, dann sackt es qualitativ in der Regel enorm ab. Und deswegen finde ich das gerade gut. WandaVision hat diese eine Handlung erzählt, die wird natürlich weiter erzählt in den Marvel-Filmen. Ich glaube, im nächsten Doctor Strange-Film taucht Wanda wieder auf. Aber das ist abgeschlossen und ich finde es fantastisch. Auch nach dem Finale finde ich es fantastisch. Das Problem ist halt so ein bisschen, das ist ja wöchentlich erschienen und nicht in einem, auf einen Drop, wie, was weiß ich, Daredevil oder sowas. Oder wie es ja meistens bei diesen Streaming-Serien mittlerweile ist, dass alle Folgen an einem Tag rauskommen. Und hat natürlich dadurch, ähnlich wie zum Beispiel Westworld oder sowas, die Fans, Zuschauer haben halt Zeit, sich damit zu beschäftigen, mit Theorien. Was könnte sonst irgendwie sein? Und da war es hier halt auch extrem. Die haben sich halt dann gegenseitig hochgeschaukelt und dann Theorien gehabt, wer was für Charaktere da drin auftauchen. Und die Serie hat zum Teil auch damit gespielt. Da waren halt unheimlich viele Easter Eggs drin. Aber natürlich ist dann auch so ein bisschen eine Enttäuschung vorprogrammiert. Also da ging es jetzt ganz konkret drum. Viele haben mit einem Charakter gerechnet namens Mephisto und haben in allem Möglichen da drin Anspielungen gesehen oder wo der auftauchen könnte und er ist, ohne großartig zu spoilern, überhaupt nicht aufgetaucht. War aber auch nicht nötig, keine Ahnung. Aber dadurch waren dann halt viele enttäuscht, was natürlich auch so ein bisschen albern ist. Aber mir hat es großartig Spaß gemacht bis zum Schluss. Hat ein, zwei Schwächen mit Sicherheit, aber insgesamt fand ich es eine tolle Serie. Vor allen Dingen schauspielerisch so genial, auch gerade von Elizabeth Olsen. Weil es in der Serie, auch wenn du natürlich die Superhelden-Mantel quasi darüber hast, hast du halt tiefgehende Elemente, gerade so in Bezug von Trauer und Verlust, was Wanda Maximoff angeht, der Charakter, den sie schon in den Filmen vorher, was der durchgemacht hat, was er in seiner Kindheit durchgemacht hat, was man hier dann so ein bisschen erfährt und wie sie damit umgeht. Und schauspielerisch war das dermaßen fantastisch gespielt, war einfach großartig. Von daher 5 von 5 Bananen für mich. Aber wie gesagt, wenn man überhaupt keine Ahnung von dem Marvel-Universum hat, könnte das ein etwas schwieriger Einstieg sein. Also ist jetzt nicht so, wo du dann die Origin-Story erzählt bekommst, wie zum Beispiel bei Daredevil oder sowas, in anderen Netflix-Serien da, die oder ich komme gerade nicht drauf, die mit dem Doctor Who-Typen.
Die mit dem Doctor Who-Typen.
Die starke Frau, die die andere.
Ach ja,
mit Kristen Ritter.
Jones. Jessica Jones.
Genau.
Dr. Who-Typen, was weiß ich. Sag doch Kristen Nitter.
Nitter, ja. Kristen Nitter Ritter.
Die strickt doch auch.
Ja, ja, ich weiß. Daran konnte ich mich auch noch erinnern. Entschuldigung. Ich fange jetzt nächstes Mal an mit die strickt. Dann weißt du schon, was gemeint ist.
Ja.
Der Einstieg ist dann etwas schwerer wahrscheinlich, aber insgesamt lohnt sich die Serie 5 von 5 Bananen. Und ich bin gleich fertig, versprochen, aber ich will das jetzt loswerden, weil sonst verschieben wir das wieder um eine Woche. Haus des Geldes, habe ich die Staffel 2 weitergeguckt. Oder ich glaube, auf Netflix ist es dann Teil 3 und 4 und ich muss mal sagen, das hat schon ziemlich nachgelassen. Also die erste Staffel fand ich toll und die zweite Staffel ist dann quasi eine Neuauflage, wo sie wieder ein Verbrechen gehen. Das ist eine spanische Serie, gibt's auf Netflix zu gucken, wo halt eine Gruppe von Leuten, angeführt vom Professor, einen Bank ausrauben, beziehungsweise da ist es jetzt sogar die Nationalbank oder so von Spanien. Und da wiederholt sich vieles, weißt du, so ein bisschen wie Ocean 11, Ocean 11 war super, aber Ocean 12 war eigentlich wieder Ocean 11, nur noch eine Schippe draufgelegt. Und da ist es auch so ein bisschen, das sind Sachen, die du halt schon so im Prinzip gesehen hast. Insgesamt fand ich es zu lang, zu viel Dinge, zu viel Wendungen. Erste Staffel absolut total sehenswert. Diese zweite Staffel, naja. Und mein Problem ist dann, ich habe gedacht, es wäre damit fertig, aber es endet mit einem Cliffhanger. Das heißt, eigentlich sollten noch eine dritte Staffel kommen oder ein Teil 5 und 6, also zwei halbe Staffeln, die scheinbar direkt noch daran anknüpfen. Also die Staffel 2 ist auch nicht abgeschlossen. Dann kam Corona jetzt dazwischen und es hätte schon längst draußen sein sollen. Ich weiß nicht, ob sie es schon abgedreht haben. Ich vermute mal nicht. Und es wird auch gekürzt. Also es kommt nur noch eine Hälfte raus und dann ist Schluss. Was mit Sicherheit nicht das Schlechteste ist. Bananen, ja, keine Ahnung. Ich sag mal 2 von 5. Also wäre das, hätte ich die erste Staffel nicht gesehen, hätte ich die zweite Staffel bestimmt nicht zu Ende geguckt.
Gott, die erste war so spannend, ich habe das gar nicht ertragen.
Ja, aber die zweite ist halt vieles, was du schon so kennst und alles, also einiges, was sich wiederholt und dann halt überall einfach nur noch eine Schippe drauf. Ja, naja. Gut. Zum Schluss noch ein Film. Sentinel ist vor zwei Wochen auch auf Netflix gekommen. Ich habe nur Netflix geguckt. Ach nee, Netflix und Disney Plus. 2 von 5 Bananen. Schade. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ist ein französischer Film, den ich dann. Ich habe erst auf Französisch angefangen, da habe ich aber gemerkt, ach, mein Französisch ist doch nicht mehr so gut. Und bin dann zu Deutsch gewechselt. Eine französische Elitesoldatin ist im Auslandseinsatz, da gibt es einen Anschlag mit Verletzten, mit Toten und sie leidet da noch drunter, also unter PTSD und kommt zurück nach Frankreich, wird in der Operation Sentinel eingesetzt, daher auch der Filmname, das ist eine Operation, die nach den Terroranschlägen in Frankreich, quasi wo das Militär in Frankreich eingesetzt wird, um Terroraktivitäten zu stoppen, also sie patrouillieren überall, sieht man ja auch öfters mal Nachrichten, die Bilder, wo halt auch das Militär unterwegs ist in Touristenorten oder in Paris und sowas, um abschreckend zu wirken, aber auch halt eingreifen zu können, wenn dann da was ist. Und eigentlich will sie das überhaupt nicht und sie leidet auch noch unter den Folgen dieses Anschlags, wo sie war, also nicht gesundheitlich, aber halt vom Kopf her hat sie dann noch Probleme. Ist aber wieder bei ihrer Familie, bei ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und ihrer Schwester stößt dann etwas zu. Und sie geht dann quasi auf Rachefeldzug an den Leuten, die ihr irgendwas angetan haben. Puh. Also zum einen ist es natürlich cool, dass du diese Rache-Stories mal mit einem weiblichen Hauptcharakter hast. Aber ich fand es teilweise schlecht erzählt, ich fand es schauspielerisch nicht so überzeugend, es war halt auch nichts Neues, das war so Geschichten, die hast du schon mit Vin Diesel oder mit sonst irgendjemand, mit keine Ahnung, Bruce Willis oder so halt schon 1000 Mal gesehen und sie haben halt eigentlich nichts anderes gemacht, außer dass sie eine Frau statt einem Mann genommen haben, was ich dann schon einen nervigen Trend finde. Und zum einen finde ich zwar gut, dass öfters dann Frauen auch mal so Rollen bekommen und finde das positiv, aber dann halt dieses einfach 1:1 die Geschichte, die sie vorher mit Männern erzählt haben, jetzt von der Frau erzählen zu lassen, finde ich halt so ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, das hast du auch bei Ghostbusters gesehen oder der Oceans irgendwas, der, weißt du, mit Sandra Bullock und sowas, wo sie das Oceans 11 von George Clooney dann quasi nochmal mit Sandra Bullock
und Rihanna
halt nacherzählt haben. Und das ist halt so, natürlich steckt Frauen in die Rollen und dreht mehr Filme mit Frauen und Frauen sollen nicht nur Damsel in Distress sein, die irgendwie gerettet werden muss, aber strengt euch ein bisschen an und findet neue Ideen. Das ist halt einfach nochmal eine Geldverwertungsmaschine, genau wie Remakes, die halt 1:1 nachgedreht werden. Macht halt irgendwas Eigenes draus. Ja, von daher 2 von 5 Bananen, also muss man nicht sehen.
Okay, ein klares Urteil.
Im Zuge dessen, ich habe auf YouTube irgendwo an der Seite so ein Titel gesehen, als ich irgendwas anderes geguckt habe. Und der Titel von dem Video war Enola Holmes, Fanciful, Forgettable Fluff. Und ich fand diesen Titel nur so großartig. Ich habe das Video gar nicht angeguckt, aber Enola Holmes ist ein Film, der auch auf Netflix vor kurzem, glaube ich, gelaufen ist, wo hier 13 aus, oder 11 aus Stranger Things als kleine Schwester von Sherlock Holmes versucht, ihre Mutter zu finden und stand dann dabei Fanciful, Forgettable Fluff. Und das fand ich auch, das trifft auf so viele Filme zu und auch auf den enorm. Ich habe den nämlich gesehen und das ist noch nicht mal lang her. Ich glaube, der kam um Weihnachten oder nach Weihnachten sogar raus. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich noch an,
wie du guckst, kein Wunder.
Ich kann mich noch an die Darsteller erinnern, aber inhaltlich nichts mehr. Und das trifft leider auf sehr viele Sachen aktuell zu. Also du musst dir schon die Perlen rausholen. Es ist so viel, was gedreht wird, nur um halt diese ganzen Streaming-Angebote und sonst was zu füllen. Aber da ist so viel, was, das schaust du dir an, das, ja, okay, und dann ist es vorbei und du kannst dich schon nicht mehr dran erinnern, was eigentlich schade ist. Schade ist auch, ja, auch gerade, weil die Schauspieler durchaus toll sein können, aber der Stoff, den sie halt zum Arbeiten bekommen, ist halt dann total schwach und austauschbar. Naja, wollte ich nur erwähnt haben. Jetzt bin ich auch fertig. Ich habe nichts mehr geguckt.
Dann gebe ich schon mal einen Ausguck in die Zukunft. Ich habe mir endlich einen Wunsch erfüllt. Es gibt ja so Dinge, die schmachtest du immer an und denkst so, boah, ist viel zu teuer. Kann man nicht haben. Dekadent. Wie zum Beispiel eine Küchenmaschine. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt im Leben, wo man sich das kauft und denkt, wow, all meine Träume waren wahr. Mann, ist das Leben mit Küchenmaschine geil. Da kann man sogar das Brot, das Bananenbrot dann zubereiten, das Mehl dafür mahlen und den Rest durchpürieren. Wow. Und genau so einen Traum habe ich auch in sportlicher Hinsicht, und zwar Powerblocks. Klingelt nicht? Gabi Faster benutzt sie nicht? Und zwar ist es ein gewichtsverstellbares Hantelset. Es funktioniert so, du hast ein Trägergerüst mit eben verschiedenen Gewichten und durch einen Riemen kannst du eben feststellen, wie viele von diesen Gewichten du raushebst am Griff und wie viele liegen bleiben. Und da gibt's Gewichtssets über verschiedene Kilogramm Reichweiten und die fangen preislich bei 250 Euro pro Paar an. Ich habe schon vor über 10 Jahren die zum ersten Mal gesehen und dachte, wow, was haben die für geile Hanteln? Die will ich auch. Geh ins Internet, guck nach, denk mir nur, das war es dann irgendwie mit mir und Powerblocks für die letzte Zeit. So, und jetzt dachte ich mir irgendwann, ey, was will man eigentlich mit diesem ganzen Geld, wenn du jede Woche 5-mal Sport machst und immer diesen Leuten mit der Powerblock zuguckst und dir denkst, ach ja, das hätte ich gerne. Ich habe die also bestellt. Und sie sind noch nicht da, deshalb ist das ja jetzt hier auf dem Cliffhanger. Ich warte darauf, dass der Postbote sie zu mir schafft. Es sind 2x11 Kilo. Ja, und dann werde ich berichten. Ich freue mich schon unheimlich. Zum Glück muss man ja zum Podcasten die Hände nicht heben können. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, du wirst berichten.
Gut. Und mit dieser sportlichen Aussicht würde ich sagen, schließen wir Folge 351 ab und sagen viel Spaß mit dem Bananenbrot. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.